Willkommen zu Gegen den Strom, der Podcast der Tagespost, bei dem einem so einiges entgegentreibt. Mit dem emeritierten Abt Primas, Notker Wolf und Sigmund Gottlieb.
Ja, lieber Notker, wir sind heute wieder zu unserem Podcast zusammengekommen. Wir haben uns ja in den letzten Ausgaben immer wieder auch über die Situation in der Politik und in der Wirtschaft unterhalten und wollen uns heute mal auf die beiden Bereiche konzentrieren, für die wir beide ja auch stehen. Einmal den Bereich der Kirchen und zum anderen im Bereich der Medien. Das sind ja nun zwei wichtige, Institutionen oder zwei wichtige Treiber in der Gesellschaft, die auch eine große Verantwortung haben. Auf der einen Seite sollen sie den Menschen Versicherung geben, auf der anderen Seite sollen sie aber auch auf die Dinge hinweisen, die in der Gesellschaft nicht richtig laufen. Also auf der einen Seite den Kitt herstellen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten und auf der anderen Seite aber auch die Risse nicht verdecken, die durch die Gesellschaft gehen. Wenn du auf deine Kirche siehst, wie gut führen die im Augenblick diese Dinge aus? Wie gut sind die dabei, ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen, wenn du das mit selbstkritischem Blick betrachtest?
Ich denke zunächst, da wo die Kirchen, auch die evangelische Kirche, ihre sozialen Verpflichtungen nachkommen, da bestehen keine Zweifel. Da ist es wichtig, dass sie die weiterführen und das wird auch anerkannt. Ich denke da an die Kindergärten, an die Hilfe für die Armen. Ich denke an Schulen. Wenn das alles der Staat übernehmen müsste, was die Kirchen jetzt tragen, dann würden wir noch mehr stöhnen, als zurzeit in der Regierung gestöhnt
wird. Wobei der Staat ja im Sozialbereich, zumindest der deutsche Staat, die deutsche Politik hier ja schon enorm viel übernimmt an sozialen Verpflichtungen. Manche sagen, er übernimmt sich dabei im anderen Sinn des Wortes.
Keine Frage, aber wenn er das auch noch tun müsste, im vollen Sinn, die Dinge unterstützen müsste, die jetzt von Kirchen getragen werden, dann wüsste er sicher nicht mehr, wie viele Milliarden er zusätzlich aufnehmen soll.
Andererseits musst du natürlich auch zugeben, Kirchen haben auch an Kredit verloren. Es gibt viele Kirchenaustritte aus den unterschiedlichsten Gründen, unter anderem auch finanzielle Gründe, weil sich Menschen nicht mehr alles leisten können und weil sie an vielen Ecken und Enden sparen müssen. Also Kirche hat an Kredit verloren, Kirche hat an Vertrauen verloren. Das ist ja nicht im Sinne unseres Gemeinwesens. Wir brauchen eine starke Kirche.
Keine Frage, der Vertrauenszusammenbruch ist urplötzlich über die Kirche hereingebrochen, besonders durch die Missbrauchsfälle, durch den Skandal, als der begann und die Kirchen sich zierten, also die Aufarbeitung vorzunehmen. Eine volle Transparenz, ich weiß nicht, was da das Problem wäre. Aber es kommen natürlich immer wieder noch Fälle aus den 70er Jahren zum Vorschein.
Warum tut sich die Kirche da eigentlich? Warum tun sich die einzelnen Diözesen, warum tut man sich da so schwer damit, mit dieser Aufarbeitung?
Ja, es war ursprünglich eben doch die Auffassung da, sowas kommt bei uns nicht vor und wenn ja, dann lassen wir das nicht an die Öffentlichkeit. Es wurde ja auch bei den, wie sagt man, bei den Freistellungen von Priestern, Säkularisierung von Priestern, wurde auch darauf ursprünglich noch geachtet, dass er ja nicht mehr in seiner Heimat auftritt, dass er ja nicht mehr irgendwo bekannt ist, dass er mal Priester war oder Ordensmann. Man versuchte es zu vertuschen, wie man dann sagte, obwohl heute der Begriff Vertuschen für alles verwendet wird.
Wobei man natürlich auch das Gefühl hat, und damit bin ich auch zum Teil bei der Betrachtung der Medien und deren Rolle, dass das, was sich in der Kirche in diesem Bereich zugetragen hat, besonders herausgestellt wird, dass aber Missbrauch, wer ja Teil der Gesellschaft ist, in den Familien, in den Schulen, im Sportbereich, zwar wahrgenommen wird, auch medial, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie das in den Kirchen der Fall ist. Woher erklärst du dir diese Konzentration medialer Betrachtung besonders auf die Kirchen?
Die Kirchen haben natürlich immer einen hohen moralischen Anspruch gehabt. Bis heute auch, möchte man schon sagen. Aber ein solches Versagen hätte man sich nie vorgestellt. Und deshalb wird natürlich das zum Anlass genommen, hier mal wieder auf die Kirchen einzuschlagen, die man sowieso als Moralinstitut nicht gerne hatte. Ich würde noch das sogar fast in Beziehung setzen zur Pillenenzyklika. Mhm. Also auf der einen Seite bei solchen Dingen wird der hohe Zeigefinger erhoben oder der Zeigefinger hoch erhoben und streng kritisiert. Und auf der anderen Seite bei solchen wirklich schwerwiegenden moralischen Vergehen wird eigentlich zunächst kaum reagiert oder wurde nicht reagiert in der damaligen Zeit. Obwohl ich weiß von etlichen Fällen, die schon in den 70er Jahren staatsrechtlich abgeurteilt wurden.
Notke, du hast ja jahrzehntelange Erfahrung und beobachtest deine Kirche ja mit kritischen Augen. Frage an dich, wie politisch soll Kirche eigentlich sein? Wie sehr soll sie sich einmischen?
Wenn es um die Grundprinzipien der Würde des Menschen geht, um das Leben selbst, Beginn oder Ende, auch während einer Pandemie, dann hat die Kirche sehr wohl hier den Finger drauf zu legen, wo die wahren Werte liegen. Dass menschliches Leben nicht verhandelbar ist zum Beispiel. Dass ich hier wirklich darauf achte, was die Regierungen so als Moral rüberbringen möchte. Da wird dann ein großer runder Tisch gebildet und das wird die neue Moral. Und ich frage mich wirklich, gibt es nicht moralische Grundsätze, die uns von Gott einfach mitgegeben sind? Und wo die Kirche auch meines Erachtens hellhörig werden muss, wenn Minister keinen Eid mehr auf Gott ablegen.
Das wollte ich dich gerade fragen. Das konnten wir ja gerade bei der gegenwärtig amtierenden Regierung sehr deutlich feststellen, dass ein großer Teil der Kabinettsmitglieder dies nicht mehr für notwendig erachtet hat. Und ich stelle mir dann natürlich immer die Frage, natürlich, das wird im Tagesgeschäft auch in der medialen Betrachtung als etwas ganz Normales und Selbstverständliches hingenommen. Aber ich stelle mir dann immer wieder die Frage, wem sind diese Kabinettsmitglieder, diese Politiker dann eigentlich verantwortlich? Was ist sozusagen der Orientierungspunkt, an dem sie ihre Politik festmachen? Eigentlich doch nur sie selber.
Sie behaupten ja, sie sind verantwortlich vor dem Volke. Ja. Aber was heißt es konkret? Nur vor sich selbst und dann wird es zu einer reinen Willkür. Oder kann es zumindest werden, das ist die große Gefahr dabei. Ich denke dann immer an den heiligen Benedikt, der in der Regel in seiner Regel x-mal den Abt auf seine Verantwortung vor Gott hinweist. Mhm. Sagt, du musst einmal vor Gott Rechenschaft ablegen. Und Menschen, die sich dessen bewusst sind, werden doch öfters nachdenken, wofür bin ich verantwortlich, was habe ich zu tun, kann ich wirklich das und das mir erlauben oder nicht?
Ich frage mich, Notke, manchmal in unserer Gesellschaft, Kirche steht ja oft nicht mehr im Mittelpunkt der Betrachtung. Ich habe das übrigens in meiner Zeit als Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens erlebt. Es war nicht einfach, im Zusammenhang mit dem Tod etwa von Papst Paul II., dem Nachfolger Benedikt. Es war nicht einfach, diese Themen in der ARD entsprechend ihrer Angemessenheit zu platzieren. Da gab es aus dem Westen und aus dem Norden der Republik durchaus Widersprüche und man musste schon sehr dafür kämpfen. Es ist dann erfolgreich auch gelungen, wie du weißt, dass das entsprechend Niederschlag im Programm gefunden hat. Woher kommt das eigentlich, dass Kirche immer mehr an den Rand gedrängt zu werden scheint, von einer gesellschaftlichen Entwicklung, die irgendwo glaubt, an der Spitze des Fortschritts marschieren zu können? Also sozusagen, will man da ich überspitze jetzt mal, ein Bollwerk gegen den Zeitgeist, also jetzt ein Synonym für Kirche, will man das schleifen?
Also ich habe schon den Eindruck, wir leben wieder in einer Kulturkampfzeit. Das stört mich nicht, ich bin gern bereit zu kämpfen. Und das fehlt meines Erachtens in der Kirche. Ich sehe die Leute nicht, die sich da in der Öffentlichkeit wirklich mit den anderen auch prügeln und auseinandersetzen. Also prügeln im geistigen Sinn natürlich. Aber damit muss ich auch wegkommen von jeder Form von Klerikalismus oder von dem Bewusstsein der Erhabenheit, dass die Kirche über allem steht. Nein, wir haben eine Botschaft, einen Glauben, der uns trägt und der uns auch festigt gegenüber allen Sirenengesängen, gegenüber allen falschen Propheten und falschen Heilanden. Und da müssen wir auftreten. Aber ich weiß nicht, wo sind die Leute, die kämpferisch sind, auch in unserem Bereich? Und damit muss ich mich natürlich auf den anderen einlassen, auf dessen Argumente. Und das ist kein einfaches, das ist kein Kinderspiel. Damit muss ich mich also mit dem Zeitgeist wesentlich auseinandersetzen.
Naja, es gibt ja auch dann Entwicklungen etwa in eurer Bruder- oder Schwesterkirche, in der evangelischen Kirche. Da gibt es ja schon Kritiker, die sagen, also so mancher evangelische Kirchentag, der kommt mir vor wie ein grüner Parteitag mit Kreuz obendrauf. Also ist das eigentlich die Richtung, in die man gehen sollte, um Einfluss zu erhalten und zu gewinnen?
Es geht nicht um Einfluss, um äußeren Einfluss. Ist natürlich auch wichtig, aber ich muss von meiner Kernbotschaft, von meinem Glauben an Jesus Christus und seiner Nachfolge, da muss ich ausgehen. Und Jesus war auch nie bequem. Der hat ja auch, mein Gott, man muss sich das mal vorstellen, der hat da Seile zusammengebunden, eine Geißel draus gemacht und im Tempel da die Tische umgestoßen, die Viecher rausgetrieben. Und da waren seine Jünger sicher mitbeteiligt, also da ging es zu. Und er hat sich mit den Pharisäern auseinandergesetzt. Und zwar sehr deutlich, zum Beispiel in der Bergpredigt. Der hat ja immer gesagt, euer Wort sei ja, ja, nein, nein, ihr sollt gar nicht schwören müssen erstmal. Sondern, sagt er auch, wer eine Frau lüstern anschaut, hat bereits Ehebruch begangen. Es ist gemeint, dass der Mann sie dann praktisch für sich haben möchte. Ja. Und damit nimmt er sie einem anderen weg. Und viele Also auch Fasten und Beten, das ist ja herrlich, wo er sagt, beim Fasten soll man sich also wirklich Parfum auf den Kopf streuen, damit ja niemand merkt, dass ich am Fasten bin.
Mhm.
Das ist doch eine andere Mentalität als dieses finstere Gesicht.
Mhm. Notke, jetzt haben wir über deine Kirche ausführlich gesprochen. Jetzt reden wir über meine oder die Medien. Du hast ja hier auch eine Meinung dazu. Wenn du dir die Medienlandschaft dieser Tage anschaust, was fällt dir da auf? Welchen Eindruck bekommst du da von der journalistischen Welt in Deutschland?
Ich habe den Eindruck, während der Corona-Zeit, zumindest schon bei Beginn, waren die alle gleichgeschaltet. Wie Lemminge in derselben Richtung sind sie gelaufen, um Angst zu schüren. Und das war ganz schlimm. Das hat mich entsetzt, dass die Medien nicht mehr ihre kritische Funktion wahrgenommen haben gegenüber auch den Maßnahmen der Regierung. Aber heute, wenn ich mir die Medien wieder anschaue, das kommt mir fast so vor, wie wenn ich von St. Ottilien aus über die Wiesen, wo so in der auch und die Wolken wegschaue, es ist alles ein bisschen durcheinander.
Was heißt das, durcheinander?
Die Medien wissen nicht mehr genau im Moment, was sie wollen, wohin sie wollen. Sie können sich nicht mehr auf eine Seite schlagen, wie sie das sonst gerne täten. Ich denke auch die Kritik an unserer Regierung. Die Medien haben ja auch die Funktion, alle gesellschaftlichen Institutionen voran, die Regierung auch kritisch zu begutachten, zu beäugen. Aber dazu brauche ich einen Kompass.
Mhm. Das ist natürlich ein Punkt, der ist schon wichtig. Ich glaube, ohne dass ich jetzt entschuldigen will, was da auch an Fehlentwicklungen festzustellen ist, die Welt ist ja so kompliziert geworden. Ja. Wir haben das ja schon mit Blick auf die Politik betrachtet und gesagt, also wir wollten beide nicht in der Rolle von Politikern und Politikerinnen, die Entscheidungen treffen müssen, stecken. Und so ist das ja abgestuft auch in der medialen Welt zu sehen. Die Welt ist so komplex, dass ein klares Urteil immer schwieriger wird. Und es ist natürlich auch so, dass es dann nach meiner Beobachtung ein sehr starke Mainstream-Medien gibt, die Richtung vorgeben und an der sich viele andere orientieren, was dann zu einer sehr, ich will mal sagen, sehr uniformen Berichterstattung führt, was ja nicht im Sinne einer Vielfalt medialer Darstellung ist.
Also ich würde ja sagen, wenn die Welt schon komplex ist, dann muss auch die mediale Darstellung komplex sein. Es muss zu Diskussionen kommen. Diskussionen müssen angeregt werden. Der politische Diskurs muss anlaufen, aber eben nicht im Sinne eines Mainstreams. Ich weiß nie so recht, wer hinter diesen Mainstreams steckt. Denn die müssen ja irgendwo ausgelöst werden. Andererseits aber auch auf eine Schicht der Bevölkerung treffen, auf einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Sonst wäre es kein Mainstream, sonst würde er nicht akzeptiert.
Ja, der Mainstream wird ja oft von einer Minderheit sozusagen getrieben.
Ja.
Das sind ja oft keine Mehrheiten, sondern Minderheiten, die dann in der medialen Multiplikation natürlich ein Gewicht, ein großes Gewicht bekommen. Und dabei doch auch ein Teil der Wirklichkeit ausklammern. Das ist ja, wie ich finde, das nicht Ungefährliche an dieser Entwicklung.
Das war ja bei der Genderisierung auch so.
Ja.
Obwohl der Großteil der Bevölkerung dagegen war, musste der und wird es noch auch in Behörden eingeführt, auch an Hochschulen und dergleichen. Wenn jetzt Herr Söder mal dagegen ist, dann kommt also wirklich der große Aufschrei. Aber auch wieder nur von bestimmten Seiten. Andere geben ja auch Beifall. Aber ich glaube, man muss grundsätzlich kritisch bleiben. Auch ich würde mir von den Medien wünschen, dass sie gegenüber den Mainstreams ebenfalls kritisch bleiben und nicht einem Mainstream hinterdrein laufen.
Haben die Medien, Notker, die Bindung an die Menschen verloren, so wie es ja auch ein Teil eurer Kirche verloren hat, in dem Sinne, dass sie einfach nicht mehr wissen, wo die Leute der Schuh drückt, wo sie im Grunde materielle Probleme haben, heute nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Geld bis zum Monatsende auskommen sollen. Das sind Dinge, die ich in der medialen Welt heute in einer Darstellung, in einer differenzierten Darstellung vermisse.
Ja.
Das wäre meine Kritik.
Sowas, glaube ich, finden wir noch am ehesten in den Lokalzeitungen. Das ist mir aufgefallen, ich habe jetzt zwei solche Zeitungen etwas verfolgt, da kommen noch die konkreten Probleme der Menschen zur Sprache. Und zwar, die werden festgemacht an bestimmten Beispielen, die jederzeit nachprüfbar sind. Aber ansonsten wird allgemein über Politik und dergleichen gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze laufen soll.
Mir hat mal vor kurzem jemand, der die Situation sehr genau beobachtet, gesagt, also ihr wart früher, ihr Medienleute, wart für mich früher die Vermittler der Probleme der Menschen hin zu den Eliten. Mhm. Das war gut, sagte er. Heute habe ich den Eindruck, dass ihr Teil der Eliten geworden seid und euch sozusagen dort etabliert habt.
Ja, wie während der Corona-Pandemie ja auch die Medien praktisch nur die Sprachorgane dann der Regierung waren.
Wobei es ja gefährlich ist, wenn Politik Themen inszeniert.
Ja.
Ja, die Inszenierung von Themen ist etwas sehr Gefährliches, weil die Verführung für die Medien groß ist, auf diese Inszenierung draufzugehen.
Ja, und heute ist es natürlich schon so, wenn das im Fernsehen jeden Tag gebracht wird, jeder schaut abends da drauf, wie die Infektionszahlen sind und dergleichen, die Todesfälle, ganz schlimm. Und es wird dann in den Medien, in den anderen Medien, in den Printmedien weiter kolportiert. Und statt das unter die Lupe zu nehmen und in einen Gesamthorizont der Krankheitsfälle in Deutschland zu setzen, beispielsweise.
Andererseits müssen wir ja auch sagen, wenn wir uns nach einem längeren Auslandsaufenthalt, du weißt, da wirklich auch das richtig einzuschätzen, weil du viel unterwegs bist, wieder nach Deutschland zurückkommen, wenn wir, sagen wir mal, Wochen oder Monate lang die mediale Welt in den USA betrachtet haben, dann sind wir doch auch heilfroh, dass wir wieder eine Medienlandschaft wie unsere konsumieren können.
Ja.
Oder?
Ja, aber wir haben beispielsweise in Italien auch sehr viel freie Medien, also wo wirklich Kritik geübt wird, und zwar nicht einfach destruktive Kritik, sondern auch die den Menschen nachdenklich stimmt. Die Frage nachfragt, ist das wirklich so, ist das notwendig? Und die Regierung, das ist ja das Schöne, früher jedenfalls in Italien war das immer so, wenn die Regierung einem Großteil der Bevölkerung nicht mehr gefallen hat, hat man sie fallen lassen und hat wieder eine Neuwahl angesetzt. Und während man bei uns auf Kontinuität, auf Stabilität, auf Ruhe und Ordnung schaut, hat man sich da gesagt, ja, also wollen wir mal schauen. Wir wollen erst mal leben.
Ich habe den Eindruck, wir leiden an einer Krankheit, die heißt Tempo.
Ja.
Tempo, Tempo. Und dieses Tempo generieren und erzeugen die Medien. Nur ein Beispiel, wenn ein politisches Problem, das sich auftut in der Koalition, nicht innerhalb von 2 Tagen gelöst ist, dann begegnen wir einer medialen Berichterstattung. Ja, sind die denn in der Politik völlig unfähig? Sie kriegen keine Lösung. Und dieser Erwartungsdruck, den Medien aufbauen, überträgt sich natürlich auf die, auf das Publikum,
ja,
auf die Menschen. Und so entsteht eine immer größere Unruhe, der Tempodruck.
Und das in einer zunehmenden Anspruchshaltung. Die müssen einfach. Und ich erwarte das. Ich erwarte das, da müssen die anderen eben auch so rennen, wie ich es erwarte, und eine Lösung sofort auf den Tisch legen, auch wenn das niemals eine Lösung sein wird. Warum kann man nicht auch mal sagen, wir wissen im Moment nicht weiter, und das sehen wir im Moment für eine Lösung, müssen aber vielleicht später umdenken.
Was würdest du uns denn, uns Medienmenschen, Notke, ins Stammbuch schreiben, wo wir umsteuern müssen, wo wir neu denken müssen, wo wir neu arbeiten müssen?
Bleibt kritisch, aber auch realistisch. Wir können keine perfekten Verhältnisse herbeizaubern. Vergesst den ganzen Perfektionismus. Wir wollen zwar gut sein, aber perfekt können wir nicht sein. Das ist ja auch die Botschaft der Kirche. Heilig heißt nicht ohne jede Sünde. Heilig heißt nicht, dass wir da auf einmal ganz andere Menschen werden. Denn wenn wir bei den Heiligen nachschauen, genau in ihr Leben hinein, dann ist viel Menschliches dabei und damit auch viel Fragwürdiges. Aber sie haben ja Großartiges geleistet, ja, und das macht's aus. Und das, die insofern könnten selbst Medienmenschen Heilige sein.
Ja, und ich erinnere mich, Peter Ustinov hat ja mal gesagt, Perfektionismus kann auch etwas sehr Unmenschliches sich haben. Notke, ich danke dir.
Ja, gerne doch.
Vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen unter www.die-tagespost.de. Die-tagespost.de